Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir haben den Tod erfahren. Und ich meine nicht den fernen, von dem wir in der Zeitung lesen oder abends in der Tagesschau sehen. Ich denke, die meisten von uns, ja, wir alle, mussten schon mal Abschied nehmen von liebgewordenen Menschen, Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen. Und ich möchte auch die lieben Haustiere nicht auslassen. Wir haben den Tod schon erfahren. Und ob das nun im vergangenen Jahr gewesen ist oder schon länger zurückliegt, immer wenn wir uns daran erinnern, und am Ewigkeitssonntag sollen wir uns daran erinnern, wenigstens dann fällt das schwer. Dann treibt es sogar Tränen manchmal in unsere Augen. Die Wunden sind mehr oder weniger frisch. Sie sich jemals schließen? Ich habe einmal in einem Lied gelesen, so groß das Leid, der Trost ist größer. Ob das stimmt? Ob etwa die Worte der Heiligen Schrift ankommen gegen unsere Trauer und unsere Angst vor dem Sterben? Es fällt mir leicht zu sagen, und ich meine das so, ich habe aufgrund meines Glaubens keine Angst vor dem Tod. Ja, das meine ich so. Aber vor dem Sterben? Wir wollen sehen. Lasst es uns ausprobieren. Für diesen Sonntag, an dem überall in den Kirchen auf dieser Welt der Verstorbenen gedacht wird, übrigens das mit dem 200. Jubiläum wusste ich auch noch nicht, Dankeschön, wird uns als Trostwort aus dem Buch der Offenbarung folgender Predigttext vorgeschlagen. Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Übrigens für mich ein sehr bedeutungsvoller Text, nicht nur aufgrund der persönlich-biografischen Erfahrungen des letzten Jahres, sondern dieser Text war der erste, über den ich in meinem Leben überhaupt gepredigt habe, während meines Studiums. Und insofern schlagen durchaus verschiedene Seelen in meiner Brust und ich bin Gott dankbar dafür, dass nicht nur Trauer, sondern auch noch andere Dinge da mitschwingen. Aber hören wir, was der Seher Johannes in Offenbarung 21, 1 bis 7 schreibt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Auch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn. Sie wird meine Tochter sein. Zwei Verse dieses Prophetenwortes, denn ich würde den Seher Johannes durchaus als Propheten bezeichnen wollen, bewegen mich immer ganz besonders. In diesem Jahr und wie gesagt schon vor 26 Jahren, ja, so lange ist das schon her. Einmal: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und wer überwindet, der wird alles ererben. Nochmal: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und wer überwindet, wird Gottes ewige Zukunft gewinnen. Es liegt viel in diesen beiden markanten Hauptsätzen, wie ich sie in diesem Text empfinde. Gott wird alle Tränen abwischen. Das heißt doch, Gott sieht alle unsere Tränen. Er nimmt sie wahr. Sie sind ihm nicht fremd. Er sieht sie. Er kennt sie. Was heißt das? Er hat gesehen, wie wir um unsere Mutter, unseren Vater, unser Haustier geweint haben. Er hat wahrgenommen, welch tiefer Einschnitt das war, als wir von unserem jahrzehntelangen Nachbarn, unserem liebgewordenen, manchmal auch lästigen Arbeitskollegen Abschied nehmen mussten. Ja, er hat sich mit uns gegrämt, als sich unsere Tage um unser Unglück gedreht haben wie eine Mühle. Kein Seufzer, kein haben wir gemacht, ohne dass Gott es gehört hätte. Kein Gedanke an unseren Verstorbenen, den er nicht gekannt hat. Keine Erinnerung, die er nicht weiß. Wie gut und wahrhaftig unsere Beziehung zueinander wirklich gewesen ist, es liegt alles offen vor ihm. Nichts ist Gott verborgen. An allem nimmt er teil. Immer ist er in unserer Nähe und an unserem Geschick interessiert. Und doch erspart er uns nichts. Selbst den Tod müssen wir mit unserem Lieben erleiden und irgendwann werden wir ihn auch selbst einmal schmecken müssen. Gott wird abwischen alle Tränen. Er wird. Aber warum erspart er uns das eigentlich nicht? Warum jagt er den Tod nicht endgültig aus dieser Welt, den Tod, den er in seinem Sohn Jesu Christi ja schon besiegt hat? Es gibt viele Versuche, das zu erklären. Ich gebe zu, ich kann heute keinen weiteren dem hinzufügen und schon gar keinen neuen. Aber drei Gedanken scheinen mir in diesem Zusammenhang sehr plausibel zu sein. Erstens. Der Tod ist ganz schlicht und brutal ausgedrückt, Paulus sagt es so, der Sünde sold. Solange in deinem und meinem Kopf Gedanken, Worte oder gar in unseren Händen Taten des Bösen stecken, ist der Tod in dieser Welt. Das ist für unseren Kopf ganz wichtig und richtig zu wissen und zu erkennen. Als Dogma, damit wir uns bestimmte Dinge auch erklären können und nicht nur in Gefühlsduselei verfallen beim Thema Trauer. Aber in frischer Trauer hilft uns das in unserem Herzen gar nichts. Der zweite Gedanke, der Tod ist das letzte Geheimnis, das sich hartnäckig unserer menschlichen Erkenntnis entzieht. Wie eine uneinnehmbare Burg trotzt es jedem Angriff. Und nichts hat der hochmütige Mensch ja versucht zu unterlassen, um das zu brechen. Denken wir doch nur, wir hätten auch den Tod noch in unseren Händen. Stellen wir uns das mal einen Moment lang vor. Nicht nur die Schöpfung wäre in unserer Gewalt, nicht nur die Kraft der Atome, der Blitz, die Gezeiten, das Meer und seit vielen Jahren ja auch schon die Gene, auch der Tod läge in unserer Hand. Maßlosigkeit, Selbstüberhebung wären zwangsläufig die Folge. Der Hochmut der Menschen hätte keine Grenzen mehr. Der Turm von Babel reichte dann tatsächlich bis zum Himmel. Aber Gott hat sich dem Tod seiner Macht vorbehalten. Gott sei Dank, er hat die Schlüssel. Der dritte Gedanke ist, und den finde ich, wenn man ehrlich ist, den wichtigsten, aber auch den brutalsten, noch viel schlimmer als den mit dem der Sünde tot sollt. Der dritte Gedanke, es gefällt Gott so. Es ist sein Wille. Es gefällt ihm so. Warum können wir das nicht einfach mal stehen lassen? Wollen wir unserem Schöpfer etwa Vorschriften machen? Paulus sagt das mal und auch ein Psalmist, wer wollte mit ihm rechten? Warum ist es uns denn nicht genug, dass der Tod schon besiegt ist? Warum reicht es uns nicht zu wissen, dass Christi Sterben und Auferstehen auch für uns schon endgültige Bedeutung hat? Warum wollen wir die Frucht unseres Kreuzes, seines Kreuzes, nun bitte auch gleich und sofort schon genießen? Es gefällt Gott, uns hier eine Zeit zuzumessen, in der wir leben sollen und die wir füllen sollen, vor allem mit Liebe und Güte zu unseren Mitmenschen und mit Glauben an ihn. Es gefällt ihm so, Menschen als sein Gegenüber zu haben, die ihn frei als ihren Herrn und Gott annehmen oder ihn auch verachten und ablehnen. Es gefällt ihm so. Es gefällt ihm, alle zu sich zu rufen und dann denen, die zu ihm kommen, das Leben zu schenken. Ein Leben, das dann keinen Tod mehr kennt. Es gefällt ihm so. Das ist sein Wille. Und da sind wir bei dem zweiten Wort, das mir in Offenbarung 21 seit so vielen Jahren schon so wichtig ist. Das ist wie im Kino, André, da steht auf der Leinwand ausschalten. Das zweite Wort heißt, wer überwindet, der wird alles ererben. Wer überwindet, wird alles ererben. Das wiederum heißt doch, es gibt auch etwas zu überwinden. Sonst wäre das ja eine leere Worthülse. Das Leben ist kein Zuckerlecken und es soll auch keins sein. Wenn Gott es anders wollte, wäre es anders. Dumm gelaufen? Ich bin mir nicht so sicher. Irgendwie meinen wir doch immer und immer mehr, das Leben müsste schön sein, müsste Freude machen und nur Glück schenken. Gewiss, wir erleben auch schwere Tage. Wir haben unsere Sorgen, tragen unsere Kreuze, jede und jeder von uns, ganz gewiss. Aber wenn wir einmal ganz ehrlich in uns hineinschauen, erscheint uns das Schwere nicht ehrlicherweise oft so wie eine Störung der Ordnung, wie ein Fehler im Lebensplan, wie eine höchst überflüssige Abweichung vom Normalen? Das Gute und Schöne ist doch bitteschön die Regel. Das hat zu überwiegen. Ja, mehr noch, nur ein Leben, über dem beständiger Sonnenschein liegt, erscheint uns lebenswert. Wunschdenken. Verständlich, menschlich, menschlich. Aber eben Wunschdenken. Woran hängt das? Sind wir denn dumm? Bin ich denn blöd? Viele Einflüsse dieser Zeit wirken daran sicher mit. Die Werbung zum Beispiel, die immer nur oder zumindest meistens gesunde, fröhliche und junge Menschen zeigt. Die Medien, die um Armut und Hässlichkeit meist einen großen Bogen machen, es sei denn, die Schlagzeile wird dadurch farbenprächtig untermalt, mit der man die Auflage steigern kann, aber auch nur dann. Die Politik, die sich in Optimismus und Schönfärberei sonnt. Nein, die Briten werden doch den Brexit nicht machen. Die Amis werden doch Trump nicht wählen. Und wir sind davon auch beeinflusst, aber sicher. Wir lassen uns auch vorführen und machen mit im Konzert dieses Denkens, alles, was stört, was hässlich ist, was Schmerz bereitet, bis hin zum Tod, sind eigentlich nur leider die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Es ist umgekehrt. Noch einmal, wenn Gott uns gäbe, was wir verdienten aufgrund unseres Seins, wir müssten pausenlos schreien. Das Schöne ist das, was er uns trotzdem gönnt. Was was wäre, wenn nun erst das Schwere so ein Leben sinnvoll und rund und vollständig machen würde? Wenn erst der Tod die Freude eines Menschenlebens ganz zum Klingen bringen würde? Was wäre denn das für eine Erfahrung am Sterbebett unseres Angehörigen gewesen? Ja, wir meinten, wir könnten den Anblick auf Dauer nicht ertragen. Wie oft sind wir rausgegangen, haben tief Luft geholt und sagen, Kaffee und dann wieder rein. Ja. Wie oft haben wir auch gedacht, dass wir von Schmerzen fast von Sinnen würden, weil wir das Leid, das wir sehen, das Elend auch nicht mehr wahrnehmen wollten. Aber gab es da nicht auch noch dieses ganz andere Gefühl in unserem Herzen? Wir können es kaum beschreiben. Dieses Wissen, hier geschieht etwas Wesentliches. Etwas ganz Wesentliches. Denn hier fallen Barrieren zwischen uns und dem sterbenden Menschen, Barrieren, die vielleicht über Jahrzehnte bestanden haben. Und erst jetzt können sie auch fallen. Was bemüht ihr Psychologen und Seelsorger euch darum, solche Menschen zu sagen, bereitet euch darauf vor, wartet nicht bis zuletzt. Ja, ich sag's den Menschen auch. Aber manches geht auch erst auf dem Sterbebett. Je länger ich arbeite, desto mehr mache ich diese Erfahrung. Und schließlich ist nicht auch Gott in solchen existenziellen Momenten wirklich ganz nah bei uns gewesen, sodass wir es sogar merken konnten, nicht nur glauben, sondern spüren konnten? Wollen wir uns dieses Erleben wirklich verkleinern, verwässern lassen? Haben wir hier nicht eine Tiefe des Lebens ausgelotet, die uns zuvor verborgen war? Ja, an die wir niemals gedacht haben. Und wie war das in den Tagen nach dem Tod des lieben Mitmenschen, um den wir trauern? Gewiss, es hat uns vielleicht erstmal nichts geschmeckt. Und ich kann mir vorstellen, bei mir war es auch so, wir haben uns noch öfter gewünscht, wäre das doch nicht passiert. Wäre es doch noch so wie früher. Aber haben wir nicht auch erst vom Ende des erloschenen Lebens völlig erkannt, was mir die oder der andere bedeutet hat? Haben wir hier nicht erst den Wert der Tage richtig ermessen können, die unserem Verstorbenen auch für uns gegeben waren? Wie wichtig wurde doch erst nach dem Tod jedes ihrer Worte, so manche Geste, die ihr in Erinnerung kam. Manche Erinnerung und manches Praktische, was einen heute noch zum Schmunzeln verleitet, wenn man es jetzt erst recht imitiert. Jeder Blick, als wäre es gestern gewesen. Wollen wir diese Erfahrungen verkleinern lassen durch die Behauptung, so ein Leben müsse nur gut sein und der Tod passe eigentlich in die Welt Gottes? Ich provoziere, ja. Aber denken wir mal darüber nach, was ist ein Leben wert, auf dieser Erde zumindest, in dem das alles nicht vorkäme? Andersherum, denken wir mal in die Ewigkeit. Wie viele von euch, Hand aufs Herz, ich selbst gehöre dazu, haben schon mal gedacht, eigentlich wollen wir uns ja im Glauben auf die Ewigkeit freuen, aber wird es da nicht auch furchtbar langweilig? Woran liegt diese kritische Frage? Weil wir instinktiv merken, wir können uns ein Leben ohne die dunklen Seiten gar nicht richtig vorstellen, weil sie das Helle erst richtig hell machen. Ich bin mal gespannt, wie Gott dieses Problem in der Ewigkeit lösen wird. Wer überwindet, wird alles ererben. Es gibt etwas zu überwinden. Das Leben hat diese dunkle Seite. Das stimmt doch nicht nur in Star Wars. Sie gehört zum Leben dazu. Solange wir hier leben, gehört sie dazu. Und sie ist nicht nur ein göttliches Versehen in einer nur hell gedachten Welt. Das glaube ich nicht. Können wir denn die hohen und schönen Töne unseres Lebens überhaupt hören, wenn es nicht auch die dunklen und dumpfen gäbe? Unser Leben soll doch ein voller Akkord sein und nicht nur so ein frequenzeingeschnordetes Gedödel. Vor dem Hintergrund des Leids und des Todes begreifen wir erst, was das heißt. Leben dürfen, lieben dürfen, Freude haben, fröhlich sein, Glück empfinden. Das braucht auch das Kontrasterleben. Und doch, die dunklen Töne werden einmal ausklingen. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dass das Zweite dann kommt, hoffentlich nicht langweilig ist, überlassen wir mal Gott. Aber hier und jetzt haben wir damit zu leben. Aber halten wir bis dahin bitte an der Hoffnung fest, und zwar nicht als billiger Jenseitsvertröstung. Lassen wir uns echt trösten von der Zusicherung, es wird ein Ende haben mit Tod, Krieg, Leid, Terror, Ungerechtigkeit und Geschrei. Dafür ist Jesus Christus gestorben und auferstanden. Das ist gewiss für unsere Verstorbenen und in der Zukunft auch für uns selber. Wer überwindet, wird alles ererben. Und das Leben, das uns dann blüht,